Manche Christen kennen die Freude der Gemeinschaft mit Gott und erleben doch Phasen innerer Distanz, Schuldgefühle und geistlicher Trockenheit. Es stellt sich die Frage, wie wahre Gemeinschaft mit dem heiligen Gott möglich bleiben kann, obwohl in uns immer noch Sünde wohnt. Der erste Johannesbrief zeichnet ein realistisches Bild. Wir haben die göttliche Lebensgemeinschaft empfangen, und gleichzeitig müssen wir lernen, mit der Realität der Sünde so umzugehen, dass die Verbindung zu unserem Vater im Himmel nicht abreißt. Die Verse 1, Johannes 1 bis 2 öffnen den Blick für eine reiche göttliche Vorsorge, die tiefer geht als bloßes Vergebenwerden und uns in eine sichere, familiäre Beziehung zum Vater stellt. Göttliches Leben, das Herzstück unseres Erbes. Göttliche Gemeinschaft beginnt nicht mit unserem Entschluss, sondern mit einer Geburt. Wer an Christus glaubt, ist nach dem Zeugnis der Schrift von Gott geboren und wird damit wirklich Kind Gottes, nicht nur im Bild, sondern im Wesen. Was wir von unseren Eltern geerbt haben, hängt unauflöslich an unserem natürlichen Leben, in ähnlicher Weise ist alles, was Gott uns schenken will, an sein eigenes Leben in uns gebunden. Dieses Leben ist nicht nur stärker als der Tod, es ist göttlich, ewig und unzerstörbar. Es trägt die DNA der neuen Schöpfung in sich. Darum heißt es in 1 Johannes 1 zu 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Dieses Wandeln im Licht ist nicht zuerst eine moralische Leistung, sondern die natürliche Bewegung dieses neuen Lebens, dass das Licht liebt und sich im Licht wohlfühlt. Wir, die wir an Christus glauben, sind von Gott geboren und zu Kindern Gottes geworden. Gott ist jetzt unser Vater, und wir sind seine Kinder. Weil wir von Gott geboren sind, haben wir sein Leben. Gottes Leben ist göttlich, ewig und unzerstörbar. Dieses Leben ist der grundlegende Faktor des geistlichen Erbes, das wir in Gottes Errettung besitzen. Aus diesem Leben entspringt alle echte Gemeinschaft. Sie ist nicht ein frommes Projekt, das wir organisieren, sondern eine Frucht des göttlichen Lebens, das in jedem Wiedergeborenen wirkt. Wo dieses Leben Raum bekommt, zieht es uns hin zu Gott, zu seinem Wort, zu den Aposteln, zu den anderen Gläubigen und hinein ins Gemeindeleben. Es ist, als würde eine innere Quelle unaufhörlich nach oben drängen, bis sie sichtbar als Gemeinschaft hervorbricht. Verachten wir dieses Leben oder dämpfen wir seine feinen Regungen, dann vertrocknet unser erfahrungsmäßiger Genuss des gesamten geistlichen Erbes. Wir bleiben rechtlich Kinder, leben aber praktisch wie Menschen ohne Glauben, innerlich arm und isoliert. Doch selbst dann bleibt das göttliche Leben in uns unzerstörbar, es hört nicht auf, leise zu rufen, zu locken, zu erinnern. Gerade darin liegt eine tiefe Ermutigung, unser Anteil an Gott hängt letztlich nicht an der Stärke unserer Hände, sondern an der Beständigkeit dieses Lebens, das der Vater in uns gelegt hat. Wer sich diesem Leben wieder öffnet, entdeckt neu, dass Gemeinschaft nicht erzwungen werden muss, sondern sich entfaltet wie eine Blüte, die sich der Sonne zuwendet. Das Bewusstsein dieses inneren Erbes kann die Perspektive auf den Alltag grundlegend verändern. Situationen, in denen wir uns geistlich trocken oder abgeschnitten fühlen, sind nicht notwendigerweise das Ende der Geschichte, sondern Hinweise darauf, dass das göttliche Leben in uns nach frischer Freiheit verlangt. Wir dürfen uns daran erinnern, dass der Vater nicht nur Vergebung, sondern sich selbst in sein Leben hineingelegt hat. Wo dieses Leben Raum gewinnt, wächst eine stille Zuversicht. Die Gemeinschaft mit Gott ist kein brüchiges Arrangement, sondern Ausdruck eines Lebens, das nicht sterben kann. Aus dieser Gewissheit erwächst ein stiller Mut, wieder aufzustehen, sich dem Licht auszusetzen und zu erwarten, dass die Fülle des göttlichen Lebens auch in unserer Erfahrung neu aufleuchtet. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wer erkennt, dass das Zentrum seines Erbes nicht äußere Gaben, sondern Gottes eigenes Leben in ihm ist, beginnt anders zu denken und zu fühlen. Der Blick verschiebt sich von der Frage, was man alles für Gott tun müsste, hin zu der Frage, wie dieses Leben in der Gegenwart Gottes frei fließen darf. In stillen Momenten, im Hören auf das Wort oder mitten im Gemeindeleben kann dieser Fokus neu justiert werden, nicht auf Leistung, sondern auf Leben. Daraus erwächst ein gelöster Zugang zu Gott und zu den Geschwistern, ein inneres Ja zur Gemeinschaft, das selbst in Zeiten der Schwachheit trägt. Die Macht der Sünde und das immer wirksame Blut. Dass wir das göttliche Leben empfangen haben, bedeutet nicht, dass die Sünde aus unserem Dasein verschwunden wäre. Der erste Johannesbrief ist nüchtern ehrlich: In unserem Fleisch wohnt noch eine Macht, die sich Sünde nennt, die täuscht, beherrscht und geistlich tötet. Sünde erschöpft sich nicht in sichtbaren Verfehlungen, sie ist eine innere Dynamik, die uns von der lebendigen Gemeinschaft mit Gott wegzieht. Oft beginnt sie leise, eine verborgene Bitterkeit, ein gepflegter Groll, ein stiller Kompromiss, der im Licht Gottes keinen Bestand hätte. Sobald diese Macht Raum gewinnt, verdunkelt sich unser inneres Empfinden. Das Licht Gottes wird nicht geringer, aber unser Herz wird stumpfer und die zuvor so kostbare Gemeinschaft verliert ihren Geschmack. Obwohl wir das göttliche Leben empfangen haben und Gott, die Apostel, die Gläubigen und das Gemeindeleben in der Gemeinschaft des göttlichen Lebens genießen, müssen wir dennoch in Bezug auf die Sünde wachsam bleiben. Sünde ist nicht nur etwas Äußerliches, das man einfach abwaschen kann. Im Gegenteil, die Sünde wohnt in unserem Fleisch. Nach dem Wort des Paulus im Römerbrief kann die Sünde uns täuschen, uns überwältigen und uns töten. Besonders die innewohnende Sünde schädigt unsere Gemeinschaft. Gerade an diesem Punkt setzt die Botschaft des Blutes Jesu an. Das Blut ist nicht nur ein einmaliges Ereignis am Anfang unseres christlichen Weges, sondern eine ständig gegenwärtige Quelle der Reinigung. 1. Johannes 1:7 verbindet das Wandeln im Licht unmittelbar mit dieser fortlaufenden Reinigung, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wo Gottes Licht unsere verborgenen Wege aufdeckt und wir dem nicht ausweichen, sondern es bekennen, erweist sich der Vater als treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Seine Treue bezieht sich auf sein eigenes Wort und sein Evangelium, seine Gerechtigkeit gründet in dem vollbrachten Werk Christi. Vergebung ist daher keine Laune Gottes, sondern Ausdruck seiner unveränderlichen Zusage. So wird zerstörte Gemeinschaft nicht durch erhöhte Anstrengung repariert, sondern dort, wo das Licht Gottes auf unsere Wirklichkeit trifft und wir uns dem Blut Christi anvertrauen. In dieser Bewegung des Bekennens und Empfangens geschieht etwas Tiefes, die Sünde verliert ihren lähmenden Griff, die Anklage verstummt, das Gewissen wird wieder frei. Der innere Raum, der von Schuldgedanken und Selbstanklage besetzt war, wird neu für Gottes Gegenwart geöffnet. Das macht Mut, ehrlich zu leben. Sünde muss nicht verharmlost werden, weil das Blut real genug ist, um jede Schuld zu tragen. Und Gemeinschaft muss nicht aufgegeben werden, weil Gott selbst den Weg bereitet hat, sie immer wieder zu erneuern. Dadurch wird das Leben im Licht nicht zu einem gefährlichen Ort der Verdammnis, sondern zu einem geschützten Raum, in dem Wahrheit und Gnade sich begegnen. Wer diese Wirkung des Blutes im Alltag kennenlernt, entdeckt eine Freiheit, die fern aller Oberflächlichkeit ist. Das eigene Versagen verliert die Macht, die Zukunft zu definieren, und selbst alte, immer wiederkehrende Muster werden in einem neuen Licht gesehen, nicht als unüberwindliche Mauer, sondern als Bereiche, in denen Christus sein reinigendes Werk vertiefen will. Das schenkt Hoffnung, auch dort, wo man sich selbst schon aufgegeben hätte. Die göttliche Gemeinschaft wird so zu einer Geschichte der wiederholten Wiederherstellung, getragen von einem Blut, das nie an Gültigkeit verliert. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ein bewusstes Leben im Licht und unter dem Blut Jesu verändert die innere Haltung gegenüber Sünde grundlegend. Sünde bleibt ernst, aber sie verliert ihren endgültigen Charakter. Schuld wird nicht in sich getragen oder verdrängt, sondern dem Gott gebracht, der treu und gerecht ist, zu vergeben und zu reinigen. Daraus erwächst eine stille Zuversicht, kein Bruch der Gemeinschaft muss das letzte Wort behalten. Über jeder Dunkelheit steht die Wirklichkeit eines Blutes, das stärker redet als alle Anklage und den Weg frei hält in die Gegenwart des Vaters. Christus als unser Anwalt und Sühnmittel im Haus des Vaters. Johannes lenkt den Blick noch weiter nach oben, über unser Bekennen hinaus, hin zu einer Person, die im Himmel für uns handelt. Er schreibt: Meine Kindlein, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das Bild ist nicht das eines fernen Strafgerichts, sondern einer Familie. Gott ist der Vater, wir sind die Kinder, und inmitten dieser Beziehung steht Christus als unser Anwalt. Er ist der ältere Bruder, der sich nicht abwendet, wenn wir durch unser Verhalten die Atmosphäre im Haus belasten. Sein Dienst als Anwalt bedeutet, er nimmt sich unseres Falles an, wenn wir selbst kein Wort mehr für uns finden. Er ist der Gerechte, vollkommen im Einklang mit dem Vater und zugleich zutiefst mit uns verbunden. Gott hat nicht nur das Blut Jesu Christi bereitgestellt, das für uns vergossen wurde, damit wir Vergebung und Reinigung empfangen können, er hat auch Christus als unseren Fürsprecher bereitet. Zuerst vergoss der Herr Jesus sein Blut als den Preis unserer Erlösung. Danach wurde er, nachdem er sein Blut vergossen hatte, unser Fürsprecher, unser himmlischer Rechtsanwalt, der sich um unseren Fall kümmert. Seine Wirksamkeit als Anwalt gründet in einem vollendeten Werk, und er selbst ist die Sühnung für unsere Sünden, und nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Sühnung heißt, dass der Zorn Gottes über die Sünde gestillt, die Trennung überwunden, der Weg in die Nähe Gottes dauerhaft geöffnet ist. Am Kreuz hat Christus nicht nur die Strafe getragen, sondern das Herz des Vaters völlig zufriedengestellt. Wenn wir sündigen und bekennen, erinnert unser Anwalt den Vater sozusagen an die unwiderrufliche Gültigkeit seines eigenen Werkes. Er stellt die Wirksamkeit seines Blutes vor den Vater hin, nicht um einen unwilligen Gott umzustimmen, sondern um in der göttlichen Gerechtigkeit die Gemeinschaft wiederherzustellen, die durch unsere Schuld verletzt wurde. So wird deutlich, wiederhergestellte Gemeinschaft ist mehr als ein subjektives Gefühl der Erleichterung. Sie ist das Ergebnis eines realen, fortdauernden Dienstes Christi im Himmel. Unser Gewissen findet Ruhe, weil unser Anwalt nicht versagt. Der Vater kann uns in voller Liebe begegnen, weil seine Gerechtigkeit durch das Sühnopfer vollkommen geehrt ist. In diesem Licht verliert die Angst vor dem Scheitern ihre zerstörerische Macht. Die Möglichkeit des Fallens bleibt, aber über allem steht eine beständige Fürsprache. Wer dies erkennt, wird nicht sorglos mit Sünde umgehen, vielmehr wächst ein neues Vertrauen, mit allem Versagen zum Vater zu kommen, statt sich von ihm zurückzuziehen. Der Blick richtet sich weg von der wechselhaften eigenen Treue hin zu dem, der als Anwalt und Sühnmittel unveränderlich für uns da ist. Dieses Bewusstsein verändert die Atmosphäre im inneren Leben. Anklage, die uns aus der Gemeinschaft drängen will, trifft auf einen Anwalt, der bereits gesprochen hat. Scham, die zum Rückzug verführt, begegnet einem Vater, dessen Herz auf der Grundlage der Sühnung geöffnet bleibt. So wird das Haus des Vaters nicht zu einem Raum ständiger Angst vor Ausschluss, sondern zu einem Ort, an den man gerade mit seinen Brüchen zurückkehrt. In dieser Gewissheit kann der Weg der Gemeinschaft weitergehen, getragen von einem Christus, der nicht nur am Kreuz für uns gehandelt hat, sondern heute lebt, um uns durch seine Fürsprache in der Nähe des Vaters zu bewahren. Meine Kindlein, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er selbst ist die Sühnung für unsere Sünden, und nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wer lernt, Christus als seinen gegenwärtigen Anwalt und als seine vollgültige Sühnung zu sehen, gewinnt eine neue Freiheit im Umgang mit Versagen. Niederlagen werden nicht mehr zum Anlass, die Gemeinschaft zu meiden, sondern zu Gelegenheiten, den Weg zurück ins Vaterhaus zu erfahren. Die Seele muss sich nicht selbst rechtfertigen, weil bereits einer für uns spricht. Aus dieser Gewissheit wächst ein stiller Mut, trotz eigener Unzulänglichkeit in der Gegenwart Gottes zu bleiben und im Haus des Vaters zu wohnen, nicht als geduldeter Gast, sondern als Kind, für das bereits alles getan ist. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.